Transformationstheater, der Business-Podcast. Heute mit Professorin Dagny Hollely, Deutschlands Kopfschmerzexpertin Nummer 1. Und natürlich den Moderatoren Markus Berghaus, Niklas Rakowski und Thomas Bachmann.
So, da sind wir wieder im Transformationstheater. Heute lüften wir den Vorhang erstmal für ein ganz besonderes Zitat. Es ist mir heute Morgen über den Weg gelaufen, gleichzeitig als ich auf ein Bett rausgegangen bin. Und zwar hatte ich tierische Kopfschmerzen heute Morgen. Ich weiß nicht, woran es lag. Eigentlich sind die Weihnachtsfeiern etc. ja schon vorbei. Dann kam mir das Zitat, Kopfschmerzen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Signal, dass etwas nicht mehr zusammenpasst. Thomas, ich weiß nicht, wie es dir geht und Markus, aber ab und zu hat man ja so ein bisschen so einen Brummschädel. Geht euch das auch manchmal so?
Definitiv, ja.
Ach, gerade als Karnevalist kenne ich das Gefühl ganz gut, mit einem Brummschädel aufzustehen. Ich muss allerdings mal loben, weil wir bereiten uns ja immer auf unsere Podcasts vor und auf unsere Gäste, dass du natürlich passend zu dem Thema dir dachtest, ich stehe heute mit Kopfschmerzen auf, finde ich natürlich sehr lobenswert. Also so viel Einsatz, der gehört belohnt. Und ich hoffe, dass unser Gast dir vielleicht gleich helfen kann, deine Schmerzen ein bisschen zu lindern. Oder geht's denn mittlerweile wieder?
Ja, du, ich mache ja den klassischen Weg. Ich schmeiße mir erstmal ein paar Pillen rein und dann sollte natürlich das Ganze wieder laufen. Aber Markus, ich glaube, du kannst heute über unsere Expertin etwas mehr am Anfang schon mal sagen, bevor wir ins Thema eingreifen, weil heute geht's, glaube ich, darum, ne?
Es ist faszinierend, dass du das auf deinem schlauen Kalender hast. Der scheint ja auch eine gewisse KI dann zu haben und zu wissen, was dir heute über den Weg läuft. Immer ein passender Tagesspruch. Das ist schon nicht verkehrt. Und ich würde auch sagen, es ist auch ein Stück weit für uns heute ein Experiment, weil normalerweise sprechen Thomas, Niklas und ich ja auch eher über Digitalisierung, Prozesse, Change-Architekturen und. Aber heute diskutieren wir letztendlich mal darüber, was vielleicht manchmal auch eine unangenehme Wahrheit ist. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn wir das Tempo in der Transformation, im Change-Management, in Veränderung von Organisationen, wenn wir das so weit erhöhen, dass die Biologie nicht mehr mitkommt. Wenn also aus Agilität plötzlich Angst wird, wenn die Hektik und Volatilität im Job zum pochenden Schmerz hinter der Stirn der Belegschaft wird. Das ist die Frage, die uns heute umtreiben wird. Und ein Blick auf die Zahlen vorab vielleicht, die sprechen ja auch eine klare Sprache, wenn man sich die Krankenstände anguckt, die erreichen Rekordniveaus, psychische Belastungen explodieren, Anpassungsstörungen nehmen zu. Und da muss man sich ja echt fragen, managen wir noch die Transformation oder produzieren wir bereits kollektiven Schmerz? Um die Frage zu beantworten, haben wir heute eine ganz besondere Expertin zu Gast hier bei uns. Und ich bin sehr dankbar, dass sie zugesagt hat. Sie weiß nämlich, was im Kopf passiert, wenn das System Mensch überhitzt. Sie ist Fachärztin für Neurologie, leitet eines der renommiertesten Zentren ihrer Art in Europa und ist Deutschlands Stimme Nummer 1, wenn es um das Thema Kopfschmerz geht. Sie verbindet Hightech-Forschung mit pragmatischer Patientenversorgung und räumt dabei konsequent mit Mythen auf. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier dabei ist. Herzlich willkommen, Frau Professorin Dagny Hollely.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, auch zu dem Thema, weil das ja nochmal so ein bisschen was anderes ist, als das, was ich sonst auch immer in der Sprechstunde mache.
Ja, das glaube ich. Da führt man doch eher weniger einen Podcast dann in der Sprechstunde, ne?
Ja, und auch das Thema Arbeit spielt natürlich so am Rande immer eine Rolle, aber natürlich ist es nicht das Hauptthema, sondern es geht eher dann um die Schmerzen, ja, und nicht so sehr um den Arbeitsalltag.
Aber vielleicht nehmen Sie uns zum Einstieg noch mal so ein bisschen mit. Jetzt habe ich Sie da vorgestellt, Sie, wenn Sie sich selbst vorstellen oder was von sich selbst erzählen, dann klingt das ja oftmals noch ein Stück weit anders. Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in den Alltag, bevor wir richtig da einsteigen.
Ja, also ich arbeite hier in Essen als Neurologin und leite das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum. Das ist das größte seiner Art in Deutschland, das zweitgrößte in Europa. Wir sehen wirklich sehr, sehr viele Patienten, ungefähr 4.000 bis 5.000 pro Jahr. Das ist eine Volkskrankheit, Migräne, das ist vollkommen klar. Und es gibt eben viel Unterversorgung in diesem Bereich. Und selbst mit so einem großen Zentrum kann man da nur einen marginal kleinen Teil der Betroffenen versorgen. Das heißt, ich mache den ganzen Tag Sprechstunde und dann noch ein bisschen Klinik hier als Oberärztin in der normalen Neurologie, damit ich nicht nur Kopfschmerzpatientinnen und Patienten sehe, sondern auch ein bisschen was von der allgemeinen Neurologie mitbekomme. Aber der Hauptteil meiner Arbeit ist wirklich Patientenversorgung und natürlich auch Forschung in dem Bereich, Fortbildung für Studenten, aber auch für Kollegen, Awareness schaffen für die Erkrankung an sich, um einfach das Thema auch so ein bisschen in die Breite zu bekommen, die es einfach auch hat.
Ja, wenn wir jetzt über die Breite sprechen, ich fange mit der ersten inhaltlichen Frage mal an, bevor dann Thomas und Niklas auch einsteigen. Weil es mir gerade so in den Sinn kommt, ja, wenn man bei Ihnen in das Wartezimmer guckt oder letztendlich in die Sprechstunde, kann man da sagen, dass das Change Management tatsächlich auch so ein bisschen schon Garant für ein volles Wartezimmer bei Ihnen geworden ist? Ich glaube, wenn man da so die letzten 2 Jahre mal anguckt mit Corona, Homeoffice, Dauerkrisen, hat das aus Ihrer Sicht auch dazu geführt, dass viele Menschen verstärkt unter Kopfschmerz leiden. Ist das so? Kann man auch von einem Stresskopfschmerz sprechen?
Also sagen wir mal so, die Zahlen waren immer hoch und unser Sprechstundenzimmer immer voll, sodass wir da die Unterschiede gar nicht so merken. Es ist mehr so, wenn man auf die gesamtgesellschaftlichen Zahlen guckt, dass man da schon sieht, dass einfach mehr Menschen jetzt auch betroffen sind. Aber die Anzahl, muss man sagen, der Menschen, die unter Kopfschmerzen leiden und gelitten haben, war immer hoch. Ja, das ist natürlich jetzt nochmal geboostert, wahrscheinlich durch die Situation. Aber es war immer ein Problem. Und dadurch, dass die Kopfschmerzversorgung in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit generell schlecht ist, haben wir immer lange Wartezeiten gehabt. Und die sind halt immer noch sehr, sehr lang.
Bei Kopfschmerzvorsorge, ich denke da gerade so an meine eigene Person. Niklas hat es ja gerade im Einspieler schon witzigerweise gesagt, man neigt dazu bei Kopfschmerzen, man wirft sich ein Tablettchen ein und dann wird das schon seinen Weg gehen. Ist das eigentlich schon so der erste Schritt vom zweiten, sich klarzumachen, dass dies nicht einfach nur ein Schmerz ist, der mit einer Tablette weggelöscht wird, sondern tatsächlich ein Anzeichen vom Körper ist, wo man sich abklären lassen sollte, gerade wenn es öfters auftritt. Auch bei mir im Bekanntenkreis kenne ich Leute, die haben wöchentlich Kopfschmerzen und mit dem gleichen Bild, auch ein Tablettchen, das wird schon helfen. Würden Sie sagen, das ist der Weg, vorbeizukommen, das abklären zu lassen? Weil ich das Gefühl habe, die Gesellschaft weiß das gar nicht so genau, dass man sich da vielleicht mal abklären lassen sollte.
Ja, das ist so ein bisschen, muss man individuell drauf schauen. Wenn man jetzt, sagen wir mal, einmal alle 3 Monate einen Kopfschmerz hat und der geht gut weg mit Ibuprofen, Paracetamol und Co. und man hat davon keinen Leidensdruck, dann braucht man da sicherlich nicht näher nachzuforschen, ja. Aber wenn es natürlich häufiger vorkommt und einmal pro Woche wäre schon aus meiner Sicht ziemlich häufig, dann sollte man schauen, was man tun kann, weil das natürlich trotzdem die Lebensqualität einschränkt und weil diese Akutmedikamente trotzdem auch einfach Nebenwirkungen haben. Viele Menschen entwickeln Magenschmerzen oder eine Magenschleimhaut, wenn sie zu viel Ibuprofen einnehmen. Und man kann Kopfschmerzen eben gut behandeln, aber die Voraussetzung für eine gute Behandlung ist eben, dass man die richtige Diagnose bekommt. Und dafür muss man meistens einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.
Finde ich ganz spannend. Also im Change ist ja häufig, aber da geht es auch. Also ich bin im Change unterwegs und dann gibt es auch manchmal so die, also gibt es auch die Betitelung Diagnose, wo man sagt, okay, was ist denn hier so die zentrale Herausforderung in der Organisation? Und dann hat man auch so Symptome, man hat Ursachen etc. Und da ist ja auch manchmal der Blick fürs Detail ganz wichtig. Jetzt sind hier schon 2 Begrifflichkeiten gefallen. Das eine ist der Kopfschmerz und das andere ist die Migräne. Ich würde jetzt einen Unterschied darin machen und sagen, okay, das eine ist, tut weniger weh und das andere ist, ich muss mich in den dunklen Raum verkriechen, weil ich es nicht mehr aushalte. Aber was ist da der Unterschied? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Baut das aufeinander auf, mal so für den Laien, der ja eigentlich den Begriff nur mal so verwendet, um irgendwas zu betiteln?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil die Begrifflichkeiten schon so durcheinander benutzt werden, dass es dann schon zu Verwirrung kommt. Also grundsätzlich ist es ja so, Kopfschmerz ist alles, was oberhalb des Halses stattfindet an Schmerz, ja. Und das ist sozusagen ein Überbegriff für alles Mögliche, ja. Also es gibt dann Clusterkopfschmerzen, es gibt Spannungskopfschmerzen, es gibt Migräne. Aber grundsätzlich sind das alles erstmal Kopfschmerzen. Das, was die normale Bevölkerung unter Kopfschmerzen versteht, ist meistens das, was man so Spannungskopfschmerz nennen würde oder was manche als normale Kopfschmerzen oder so betiteln. Aus meiner Sicht gibt's das so in der Form eigentlich nicht. Ja, also das, was die meisten für normal oder Spannungskopfschmerz halten, ist schon eine Migräne. Mhm. Wenn man jetzt sagen müsste, was ist genau eine Migräne, dann würde man sagen, naja, es ist ein Kopfschmerz, der in irgendeiner Form beeinträchtigend ist. Also zum Beispiel das, was Sie heute Morgen hatten, das wäre schon beeinträchtigend. Sonst hätten Sie ja keine Schmerzmittel eingenommen. Und dann gibt's eben Abstufungen, wie schlimm das sein kann, ja. Also Migräne kann halt sein, man liegt im dunklen Raum und muss alles still machen und es darf niemand den Raum betreten und man braucht starke Schmerzmittel. Oder es kann eben sein, dass man morgens mit diesem Kopfdruck aufwacht und denkt, naja, eine Ibo wäre jetzt schon schön, damit ich weiterarbeiten kann. Das ist halt ein großes Spektrum. So ein Spannungskopfschmerz ist wirklich einfach nur ein Schmerz, den man schon wieder vergessen hat, wenn man den Raum verlässt. An dem man sich nicht erinnern kann, wenn man in 3 Wochen gefragt wird. Das ist nichts, wo man denkt, ich nehme mal lieber eine Tablette mit oder schaffe ich das Meeting jetzt oder im letzten halben Jahr ist das 5-mal gewesen. Wenn man sich schon an sowas erinnern kann, ist es schon kein Spannungskopfschmerz. Und das muss man immer auseinanderhalten, weil viele denken immer, das sind meine normalen Kopfschmerzen und das kann dann keine Migräne sein. Aber eigentlich gibt es keine normalen Kopfschmerzen, ja. Also normal ist keine Kopfschmerzen und dann ist das Allermeiste dann doch eine Migräne.
Wahnsinn. Ja, schönen Dank für die Aufklärung da an der Stelle und dass die Schwelle zur Migräne da schon so nahe liegt eigentlich. Ich würde jetzt direkt mal nochmal einen weiteren Begriff reinbringen, wenn wir über Kopfschmerz und Migräne gesprochen haben, und zwar den Begriff der Managerkrankheit. Es ist ja auch oftmals so, im Unternehmen, dass man das mitbekommt, da fallen teilweise ja auch Leistungsträger aus. Kann man sagen, das ist auch eine Krankheit der Leistungsträger oder hat das damit nicht viel zu tun und ist letztendlich auch ein Mythos?
Man muss sagen, es geht durch alle Gesellschaftsschichten durch. Es trifft genauso die Friseurin wie den Deutsche Bankmanager. Da gibt es sozusagen nicht die eine Gruppe, die es vermehrt hat. Es gibt natürlich so Berufsgruppen, die gefährdeter sind. Und das ist nicht unbedingt nur der High-Performer, aber das sind Leute zum Beispiel, die im Schichtdienst arbeiten müssen. Leute, die viel Personenkontakt haben. Also zum Beispiel Kindergärtnerinnen, das ist eine Hauptklientel, weil man sich da nicht gut abgrenzen kann, weil da permanent Unruhe ist. Ja, wir haben natürlich viele Ärztinnen, Ärzte durch den Schichtdienst, viele Krankenschwestern, Krankenpfleger. Aber es geht, wie gesagt, durch alle Schichten durch. Vielleicht fällt es in diesen Leistungsgruppen manchmal nur mehr auf, weil man von denen erwarten würde, dass sie sich doch zusammenreißen können und es dann einfach mehr auffällt, wenn die dann plötzlich sagen, nee, es geht wirklich nicht.
Ja, zusammenreißen, wenn das so leicht ginge, ne? Ja.
Ja, eben, genau. Das geht dann nämlich möglicherweise nicht. Und das sind vielleicht Leute, die mit der Erkältung eben noch am Schreibtisch sitzen würden, aber mit einer schweren Migräneattacke geht das eben wirklich nicht.
Mhm. Alle vereint ja ein Thema, das ist so ein bisschen so lebensstilbezogen. Da wäre jetzt so die Frage, Aktion kommt vor der Prävention. Was begünstigt es denn, gerade mal diesen normalen Kopfschmerz, über den wir gerade gesprochen haben, im Lebensstil Sachen anzupassen, die das vermeiden können?
Also ich sage Ihnen ehrlich, der normale Kopfschmerz macht gar keinen Leidensdruck und dann muss man auch nichts anpassen.
Das ist gut.
Wenn man schon das Gefühl hat, man müsste irgendwas im Lebensstil anpassen, dann lohnt es sich zu gucken, ob es nicht eine Migräne ist. Und da lohnt natürlich Lebensstilanpassung. Die Migräne ist etwas, womit man schon auf die Welt kommt. Das heißt, man hat ein Migräne-Gehirn, das ist angeboren, an der Tatsache kann man nichts ändern. Und mit Lebensstil kann man aber positiven Einfluss nehmen auf die Reizverarbeitung, die möglicherweise bei der Migräne eben einfach zu gut funktioniert. Und das, was wichtig ist für das Migränegehirn, ist vor allem Regelmäßigkeit. Regelmäßig essen, regelmäßig trinken und vor allem regelmäßig schlafen. Das, was wahrscheinlich den größten Einfluss hat, ist ein regelmäßiger Schlafrhythmus. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass man jetzt immer die 8 Stunden schafft oder die 7 oder was auch immer man selber braucht, sondern dass man das relativ gleichmäßig tut, also um dieselbe Uhrzeit ins Bett geht, um dieselbe Uhrzeit aufsteht. Weil es gibt bei der Migräne so ein Phänomen, das ist so die Wochenendmigräne oder die Urlaubsmigräne, weil man da plötzlich den Schlafrhythmus ändert und dann in eine Migräne eben reinrutscht.
Das kenne ich von der Erkältung, das habe ich auch ganz gerne mal in dem Urlaub und zack, erstmal krank.
Ja, absolut.
Wie weit würden Sie sagen, spielt die Verfügbarkeit oder der Konsum von Medien eine Rolle? Also das Thema Doomscrolling ist, glaube ich, ja momentan überall in allen Medien. Hat das Auswirkungen oder ist das tatsächlich nur so ein nicht zu beachtender Effekt und sagt, nee, das hat keinen Einfluss darauf? Weil ich kann mich noch an meine Mutter erinnern, die immer sagte, lieber Thomas, geh nicht so nah an die Glotze und guck nicht so viel, du kriegst viereckige Augen. Das habe ich früher als Kind für bare Münze genommen. Nein. Mittlerweile weiß man ja auch, das stimmt ja so auch nicht. Oder die sind bis heute nicht viereckig.
Ja, also es ist sicher so, und dazu gibt es auch wissenschaftliche Daten, dass die Bildschirmzeit in Zusammenhang steht mit Kopfschmerzen und auch Migräne triggern kann. Man muss ja sagen, das, was häufig ein Problem ist bei der Migräne, ist dieser Ablauf zwischen Sympathikus- und Parasympathikus-Aktivierung, also im Prinzip zwischen Stress und Pausen. Und das, was man ja häufig da beim Scrollen macht, ist, dass man eigentlich, weil man nicht richtig runterkommen kann, versucht mit einem Medium sich irgendwie selbst zu regulieren, aber sich dadurch natürlich auch die Chance nimmt, in eine richtige Entspannung reinzukommen und in eine richtige Pause reinzukommen. Und das ist natürlich etwas, was die Migräne total begünstigt, weil die braucht das, dass wirklich Entspannungsphasen kommen. Und Entspannungsphasen ist eben nicht, dass man mit hellem Licht und schnellen Bildern das Migränegehirn bespielt, sondern eher, dass man sich ausruht, dass man vielleicht einen Waldspaziergang macht, dass man langsame Bilder präsentiert. Und das ist natürlich genau das Gegenteilige, was diese Social-Media-Konsum oder auch Netflix oder was auch immer man dann macht, eigentlich dann, wozu das eben führt.
Mhm, ja. Wenn man so ein Stück nochmal ins Gehirn selbst reinguckt, ne, dann haben Sie doch, meine ich, in Ihrer Forschung das auch so dargestellt, so ein Migränegehirn ist hochleistungsfähig, aber fragil. Ist das richtig, dass die Migräniker die besseren Wahrnehmer sind? Kann man das so sagen?
Ja, zumindest, also ich finde immer, Wertung muss nicht sein, aber Sie nehmen Wahrnehmung besonders gut war. Also man kann sich das so vorstellen, dass ja jedes Gehirn eine Reizschwelle hat, mit wie es eben bestimmte Außenreize annimmt. Und beim Migränegehirn ist das so, dass die Information besonders gut ankommt und es eine Sache macht oder nicht macht, die das gesunde, in Anführungsstrichen, Gehirn macht, nämlich habituieren. Und habituieren ist, dass wenn ein Reiz mehrfach präsentiert wird, dass das Gehirn entscheidet, der ist nicht wichtig und den blenden wir jetzt aus.
Okay.
Zum Beispiel, es wird jetzt vor der Tür gebaut, dann kennt ja jeder den Effekt, dass man es irgendwann nicht mehr hört, weil sonst wird man ja irre, wenn man es die ganze Zeit hört. Aha. Und das kann das Migränegehirn nicht. Deswegen werden Migräniker häufig nervös, wenn im Raum der Wasserhahn tropft. Oder es gibt einen Drucker oder einen Kühlschrank, der so ein Dauergeräusch macht, ja. Oder der Partner schmatzt komisch, ja, macht komische Geräusche. Viel Konflikt, ja, weil der eine weiß ja, er schmatzt nicht komisch und die andere denkt, es ist das schlimmste Geräusch, was es gibt auf der Welt. Aber beide haben ja recht, ja. Das ist, weil das Migränegehirn einfach es nicht schafft, diese Reize wieder auszublenden. Das ist an sich gut, weil die Reize sind ja da und es ist besonders aware von allen Dingen, die eben um einen rum passieren. Aber wenn es halt zu viel wird, läuft das System heiß und dann kriegt es halt leichter sozusagen eine Migräneattacke.
Wahnsinn. Also praktisch wirklich so die Synapsen am Dauerfeuern.
Genau, ja. Das läuft dann einfach heiß und irgendwann ist es einfach zu viel und dann kommt es zu so einer, wir sagen, neurogene Entzündung. Und da werden bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet und dann liegt das Gehirn eben in so einer entzündlichen Suppe und das tut weh.
Wahnsinn.
Jetzt reden wir ja viel hier im Podcast auch über Change und Veränderung und somit sind das ja auch manchmal so, ja, Widerstandsthemen oder auch Dauerstress, weil Veränderung, man muss sich dran gewöhnen, es ist neu und so weiter. Und dann sind ja, also ich will sagen, dass dann der Kopfschmerz oder Migräne dann das, die Ausrede ist, warum jetzt eine Veränderung nicht angegangen werden kann und so weiter, aber oder auch man sich mal dem Meeting entzieht. Aber wie hängt das miteinander zusammen? Also wenn Menschen in einer Veränderungssituation sind, das können ja jetzt viele sein, muss ja nicht nur beruflich sein, aber auch mit dem neurologischen Hintergrund, ist eine Veränderung auch einfach ein Reiz, der das auslösen kann?
Auf jeden Fall. Also es gibt ja kaum etwas, was mehr Stress macht als Veränderung. Also da ist einfach schon, wenn der morgige Tag nicht richtig planbar ist, wenn man nicht weiß, wo man irgendwie in 3 Monaten ist, das übt natürlich auf das Gehirn einen Stress aus. Und dann kommt so das Migränegehirn noch schlechter in diesen Entspannungszustand, den man aber braucht, um die Kräfte für die stressigen Phasen zu sammeln. Mhm. Das ist einfach so wie so ein Standby-Modus, wo man sofort wieder angeschaltet werden kann, weil man die ganze Zeit denkt, es droht einfach irgendwie Gefahr. Das sieht man bei Menschen mit Migräne ganz häufig, dass Phasen der Änderungen dazu führen, dass entweder direkt schon dabei oder danach, wenn sozusagen der größte Stress vorbei ist, dass dann Phasen mit mehr Migräne kommen. Und das muss gar nicht was Negatives sein, sondern das können auch sehr positive Veränderungen sein. Aber das Migränegehirn mag am liebsten, wenn alles immer gleich ist. Ja? Mhm. Gleicher Tagesrhythmus, gleiche Sachen, man steht um die gleiche Zeit auf, man isst regelmäßig, man schläft regelmäßig. Also das, was ja heutzutage sehr schwer umzusetzen ist im normalen Leben.
Also Migräne ist auch ein Gewohnheitstier.
Total, ja, damit fühlt sie sich zumindest am wohlsten, ja.
Ja, okay.
Ist das dann auch der Punkt, entschuldige Niklas, wo dann diese Kopfschmerztherapie auch anfängt, Gewohnheiten zu entwickeln oder Tagesabläufe zu normalisieren und zu standardisieren, um zu sagen, dein Kopf braucht Pausen?
Ja, unbedingt. Also das ist eine der Hauptansätze auch der Therapie. Und es ist ganz interessant zu sehen, weil ich habe ja auch eine große Kindersprechstunde und gerade kleinere Kinder haben gar nicht so selten auch Migräne und die machen das häufig sehr richtig. Die ziehen sich in der Kita dann schon in den Raum selber zurück. Die entziehen sich auch den Reizen und das machen ja Kinder normalerweise nicht. Ja, die bleiben ja normalerweise im Getümmel. Und das ist ganz interessant zu sehen. Und häufig reagiert die Umwelt aber am Anfang so ein bisschen irritiert, ja, und möchte die eigentlich mehr bespaßen und so weiter. Aber Kinder machen das intuitiv schon ganz richtig. Erwachsene verlieren ja häufig so ein bisschen den Zugang. Die spüren das auch, dass das gut tun würde. Die machen es dann nur nicht, weil es eben nicht in den Arbeitsalltag, in den sozialen Alltag einfach passt und bleiben dann drin, ertragen mehr und dann kommt am Ende auch mehr Migräne. Aber das ist auf jeden Fall ein Hauptansatz auch der Therapie, dass man für sich so gesunde Habits entwickelt, um so ein bisschen Struktur in den Alltag reinzubekommen und auch zu erkennen, wenn es zu viel wird und sich dann rauszuziehen.
Ja, ich würde ja fast sagen, die Erwachsenen erkennen es vielleicht nicht nur nicht, sondern die Erwachsenen machen es auch falsch. Ne? Wenn man sich mal anguckt, wie bauen wir denn den betrieblichen Alltag auf? So, da gibt es dann teilweise Großraumbüros oder man sitzt zusammen, dann hat man IT-Systeme, die feuern ständig, jedenfalls diejenigen, die am PC arbeiten. Dann hat man irgendwelche Benachrichtigungen, Teamsitzungen, dann macht es hier ping, ping, da ping, ping. Ja. Ne, die Kollegin ist dran. Also das heißt, durch diese Vorgehensweise, die wir ja da im Unternehmensalltag predigen und umsetzen und realisieren, ist ja eine Reizabschirmung überhaupt gar nicht möglich in dem Sinne. Das heißt, da muss ja auch viel mehr Offenheit und Transparenz da sein. Vielleicht sogar auch wie im Kindergarten so ein Migräneraum, dass man sagt, wenn jetzt Mitarbeitende tatsächlich da merken, die müssen sich mal zurückziehen, dann gibt es vielleicht da so einen Raum auch. Das wäre für so eine Arbeitsplatzgestaltung doch sicherlich empfehlenswert. Ne?
Ja, absolut. Und ich glaube, dass das allen gut tut. Also nicht nur denen mit Migränegehirn. Weil dieses Multitasking ist ja auch nur so ein Pseudo-Multitasking. Eigentlich ist es die ganze Zeit nur Ablenkung von dem, was man eigentlich tun müsste. Ja. Und häufig kann man schon durch so kleine Maßnahmen es deutlich verbessern. Also zum Beispiel, man braucht nicht 3 Telefone, die klingeln können. Ja, man kann sowieso nur an 1 gehen. Ja, also und das macht einen ja nervös. Ja, selbst wenn man weiß, man kann gerade nur an das eine gehen, dann klingelt das andere noch, dann klingelt noch das Handy, dann kriegt man gleichzeitig noch die E-Mail. Das macht einfach Stress. Also die Problematik ist immer, wenn man zu viele Leitungen offen hat, die man gar nicht bedienen kann, dass das das Gehirn natürlich noch mehr stresst. Und wenn man dann Migräne-Gehirn hat, dann kriegt man Migräne, aber jemand anders kriegt halt Bauchschmerzen oder fühlt sich einfach so gestresst. Aber ich glaube, dass man im Arbeitsalltag schon durch kleine Maßnahmen es deutlich verbessern kann. Zum Beispiel auch die Beleuchtung im Büro, ja. Also viele haben wirklich schreckliche Lampen, die einen ja schon einfach blenden und einfach Stress verursachen. Und das ist für Menschen mit Migräne sowieso nochmal ein Stress. Das heißt, wenn man da mehr Tageslichtlampen reinmacht und es einfach so ein bisschen angenehmer gestaltet, reduziert das auch schon den Stress. Und halt klarere Pausen. Ich meine, das, was wir ja alle immer machen, so man isst Mittag und gleichzeitig checkt man noch die Mails und gleichzeitig macht man noch den Anruf schnell und dies und das. Das ist alles natürlich auch kontraproduktiv, sondern klarere Pausen, auch klarere Begrenzung der Arbeitszeit. Ja, das, was ja heutzutage passiert ist, das ist keine richtige Trennung zwischen Freizeit und Beruf. Ja, dann macht man abends schnell noch, guckt man schnell noch mal in die E-Mails und dann träumt man die ganze Nacht schon von dem, was man jetzt alles nicht geschafft hat und so weiter. Das macht alles natürlich Stress fürs Gehirn und begünstigt Migräneattacken.
Finde ich wieder ganz spannend, weil dann wieder so viele Dinge gegenüber.
Ertappt.
Also ich habe hier oben natürlich schon mal direkt an mein Licht geguckt. Ne? Da steckt ja wieder so viel drin. Das eine ist, ich werde abgelenkt und werde eigentlich permanent in einer Reizüberflutung. Auf der anderen Seite geht es um Selbstfürsorge, um Selbstdisziplin, Gewohnheiten zu schaffen, damit man sich ein Umfeld für sich schafft, dass das ruhiger wird, nenne ich es jetzt mal, ruhiger wird. Ruhe bedeutet aber auch wiederum, ich kann anders wahrnehmen, weil ja Reize ausgeblendet sind. Also nehme ich vielleicht mich persönlich und die Themen, die ich habe, auch wieder bewusster oder lauter wahr und muss noch funktionieren im Job. Das ist ja dann quasi auch nochmal so ein Thema, was das, also viele Wechselwirkungen, darauf will ich hinaus, viele Wechselwirkungen, die ja die Ausdauer erfordern und auch irgendwie einen gewissen Willen, da wirklich eine Veränderung zu schaffen. Oder wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass man, also es gibt ja Arbeitsstellen, wo das schwer umzusetzen ist. Aber es gibt viele, die im Büro arbeiten und so ein Umfeld haben, wo man schon ein deutlich besseres Umfeld schaffen könnte. Also ich glaube, das, was wir so in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren ja haben, dass immer mehr Kommunikationswege offen aufgehen und auch parallel alles genutzt wird. So sieht meiner Meinung nach nicht die Zukunft aus, sondern ich glaube, dass es wieder da zurückgehen wird, dass man die Tür zumacht und man hat einen Kanal vielleicht offen oder gar keinen Kanal offen und macht dann in Ruhe seine Sachen und kommt dann wieder raus. Ja, das ist natürlich zum Beispiel, ich arbeite ja hier im Krankenhaus, das macht mich total verrückt, dass hier während meiner Sprechstunde noch angerufen wird und dann kommt noch die E-Mail rein und dann kommt noch irgendeine SMS von irgendjemand, der auch noch irgendwas will. Das klappt ja nicht. Aber hier kann ich natürlich nicht sagen, okay, wenn ein Notfall ist, ist mir halt egal, gehe ich nicht ans Telefon. Das klappt ja nicht. Ja. Aber so sind die meisten Arbeitsumfelder ja nicht. Sondern da könnte man ja auch sagen, zwischen 10 und 12 kann man mich halt so jetzt nicht erreichen. Außer es ist ein absoluter Notfall und dann muss halt ein Mensch durch die Tür kommen und das sagen. Ja, und das, ich glaube, dass die Produktivität, die Konzentration und natürlich auch die Gesundheit maßgeblich verbessern würde, da auch einfach mehr drauf zu achten, auch von Seiten der Arbeitgeber. Und dann gibt es natürlich Jobs, wo es nicht geht. Das sind diese Kindergärtnerinnen. Da kann ich denen natürlich sagen, ja, suchen Sie mal irgendwie einen ruhigen Platz und dann machen Sie mal ein bisschen langsamer.
Die können ja mit den Kindern zusammen, die sich so zurückziehen, die können dann zusammen
Bubu machen.
Ja, genau. So, ne? Aber das ist natürlich dann total schwierig, ja, weil da ist es laut, da ist es hell und da muss man präsent sein, da kann man auch nicht einfach nur so sitzen und nicht mitmachen. Das sind so Arbeitsumfelder, die wirklich schwierig sind. Aber es gibt eben genug Arbeitsumfelder, wo es eben auch geht und selbst da kann man auch als im Kindergarten kann man schauen, kann ich mich mit der Kollegin absprechen, dass ich vielleicht eine Stunde am Tag die Büroarbeit mache und da aber dafür dann auch wirklich nicht gestört werde und einfach ein bisschen zur Ruhe komme oder so. Aber ich glaube, dass es total lohnt, da genauer hinzuschauen und das nicht einfach nur über sich hereinbrechen zu lassen.
Schwieriges Thema, ne? Also wenn man überlegt, gerade in so einem Kindergarten, wo viele Einrichtungen am Kollaps sind, weil Personalmangel da ist, dann über solche Maßnahmen nachzudenken, da wird man wahrscheinlich erstmal angeguckt werden und sagen, ja, das können wir machen, wenn wir genug Leute haben.
Ja, aber es ist natürlich so, was produziert denn dieses Arbeitsumfeld? Das produziert Ausfälle, was natürlich die Situation noch mehr eskalieren lässt. Ja. Ne? Und wer arbeitet in den Kitas? Das sind Frauen zwischen 20 und 50. Das ist die Population, die am meisten Migräne hat und die dann auch am meisten ausfallen wird. Also das ist so, natürlich kann man sagen, okay, wir können jetzt hier nichts ändern, weil wir haben gar nicht die Kapazität. Aber letztlich hat man die Kapazität auch nicht, weil man nichts ändert.
Genau, und dann helfen Sie da ja, Maßnahmen zu entwickeln. Also ich fand gerade die Idee, dass man sagt, man beschäftigt sich aktiv mit dem Thema, am Ende kann man ja sagen, es geht um die Gesundheit der Mitarbeiter, um die Arbeitsgesundheit und Maßnahmen zu entwickeln, dass man gar nicht erstmal in so einen Overload an Themen gerät, sondern sagen so, nee, wir müssen ein bisschen schichten, ja. Wir müssen andere Techniken anwenden, wie, was weiß ich, Pomodoro-Technik beim Lernen, die man auch im Job anwendet, diese bewussten Pausen. Und ich würde ganz gerne, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber vielleicht finden wir den gerade, Frau Holleli, die Work-Life-Hygiene einführen. Weil das ist ja wirklich, ne, also durch Prävention im Alltag, und ich würde auch sagen, Leute, die vielleicht noch ein bisschen dafür sorgen, in ihrem Alltag ein bisschen Sport einzubauen, ein bisschen Familie, socializen, Ruhepausen. Aber ich bewundere immer jeden, meine Frau auch, die abends sagt und da ein halbes Buch wegschmökert, während ich dann daneben am Handy mit den Daumen schon wund scrolle. Und ich denke so, boah, eigentlich müsste ich das weglegen und das genauso machen. Tu es aber nicht. Und das Gleiche ja im Beruf. Also Maßnahmen finden, die sortieren, organisieren. Wollen wir zusammen den Begriff Work-Life-Hygiene einführen?
Das finde ich einen schönen Begriff auf jeden Fall.
Vielleicht auch ein guter Folgentitel.
Stimmt.
Aber Sie haben ja schon so ein paar Maßnahmen auch genannt, ne, was man tun kann. Das ist ja ein Stück weit auch Selbstverantwortung an der Stelle auch, ne? Also man kann ja jetzt nicht sagen, so nach dem Motto, ich habe Hygiene und die anderen richten das für mich, sondern das ist ja auch eine starke Selbstverantwortung, weil man ist ja nun mal in dem Körper, wo dann das Migränegehirn drin ist. Also so dieses Thema Licht hatten Sie genannt, Pausenregime ist ganz wichtig, das mit der Bildschirmeinstellung und sowas, das sind ja schon Dinge, die zu dieser Hygiene mit beitragen können. Da würde mich mal interessieren, was Sie von diesem Dark Mode halten. Ist das auch ein Thema, was man da gut bringen kann und sagen kann, gerade für Migräniker ist der Dark Mode eine gute Sache oder hat das auch irgendwo keine Wirkung?
Ja, also es gibt Menschen mit Migräne, die das Gefühl haben, dass ihnen das hilft. Es gibt auch so Blaulichtfilter, Brillen oder auch noch andere Spektren des Lichts, die man rausfiltern kann, die helfen. Das ist sicher für Menschen, die vor allem mit sehr viel Lichtempfindlichkeit zu tun haben, eine Option, ja. Meistens muss man sagen, muss es gar nicht sozusagen dieses ganz große Feld sein, sondern es reicht schon, wenn man nicht drei Monitore parallel macht, wenn man vielleicht nicht auf die hellste Helligkeitsstufe geht. Also es sind häufig die kleineren Maßnahmen, die schon ausreichen für den Normalgebrauch. Ja? Wenn man schwer betroffen ist, dann kann man natürlich auch noch andere Maßnahmen ausprobieren.
Jetzt bin ich heute Morgen ja mit Kopfschmerzen aufgewacht, um da nochmal, also... Jetzt treffe ich die Entscheidung, so zur Arbeit gehe ich jetzt heute nicht, weil so geht es ja wahrscheinlich vielen, die kommen, stehen auf und sagen, so richtig arbeitsfähig bin ich nicht, jetzt hole ich mir erstmal einen gelben digitalen Schein. Jetzt lande ich bei Ihnen in der Sprechstunde mit 20 anderen und sitze da und Sie rufen mich ja dann irgendwann auf, beziehungsweise irgendwann treffen wir uns. Was passiert dann?
Ja, also am selben Tag sehen wir uns nicht, weil ich im Augenblick fast Wartezeiten von einem Jahr habe. Aber
dann sitze ich ein Jahr im Wartezimmer und bringe Snacks und...
genau. Nein, was dann passiert ist, dass wir uns unterhalten und dass Sie mir erzählen, wie der Kopfschmerz aussieht und wie der sich anfühlt, wie lange der dauert, wie häufig der ist und dann vor allem, in welcher Form der Ihr Leben beeinträchtigt und was passieren muss, damit Ihr Leben weniger beeinträchtigt ist. Und dann sprechen wir darüber, was es für Möglichkeiten gibt, das zu verbessern. Also das eine ist einfach erstmal die Akutmedikation zu verbessern. Also was mache ich, wenn ich eine akute Attacke habe? Weil es gibt kaum was Schrecklicheres, als man hat starke Kopfschmerzen immer wieder und kann die nicht kontrollieren. Das macht Angst und das macht ich sage mal, interictal burden, also die Belastung zwischen den Attacken, wenn man eigentlich gar nichts hat. Aber wenn man die ganze Zeit Angst hat vor der nächsten Attacke, macht das halt auch massiven Stress und macht auch nochmal mehr Beschwerden. Das heißt, wir schauen erstmal, wie kann ich eine gute Attackentherapie finden? Und gut wäre natürlich am besten, Sie nehmen das und danach haben Sie nichts mehr und können bestenfalls sogar arbeiten gehen. Aber gut kann auch sein, Sie müssen sich nicht erbrechen und können einfach in Ruhe schlafen und danach geht es Ihnen wieder besser. Also wir müssen individuell einfach gucken, was das ist. Und das Zweite ist dann, darüber zu sprechen, was kann man prophylaktisch machen, damit es besser wird. Und da geht es einfach einmal um Lebensstil, was man verbessern kann. Und es geht auch um Medikamente, die man einnehmen kann, damit es weniger wird. Und was man da auswählt, hängt halt sehr davon ab, wie groß das Problem ist und was vor allem die Beeinträchtigung ist und was man eben selber auch möchte.
Das heißt, ich kriege ganz viele Informationen zu meiner Situation. Ich schilder natürlich auch dann etwas, komme quasi in eine Reflexion meines Lebens oder meiner Lebenssituation etc. So, das ist ja schon wieder direkt auch Change-Themen. Das heißt, wie oft erleben Sie das dann, also wie oft erleben Sie, dass jemand sagt, ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu, ist eine super Idee, weil setze sofort das um und seitdem dann anderes Leben. Also was erleben Sie in der Sprechstunde?
Also ehrlicherweise ist es so, dass ich das gar nicht erwarte, dass jemand jetzt nach dem ersten Gespräch alles umschmeißt. Das wäre ja auch viel zu viel erwartet und das weiß man ja von sich selber, dass das auch nicht funktioniert. Was mir halt wichtig ist in der Sprechstunde, dass man erstmal lernt, was gibt es denn für Optionen? Und die Erfahrung ist, dass Menschen mit Migräne sehr willig sind, Sachen zu verändern. Und auch sehr willig sind, Sachen auszuprobieren. Also ich erlebe sehr häufig, dass dann Sport gemacht wird und dass auch Entspannungsverfahren gemacht werden. Und dass es eher so ist, dass sich Menschen mit Migräne viel zu sehr unter Druck setzen und man beim nächsten Termin dann sagt, naja, vielleicht ein bisschen auf die Bremse, ja. Wenn man Joggen hasst, muss man nicht joggen gehen, nur weil Joggen eine gute Idee ist, ja. Oder wenn man gerade irgendwie mit drei kleinen Kindern zu Hause ist, dann muss man nicht ein Entspannungsverfahren jetzt einsetzen. Dann kann es vielleicht auch schon mal entspannt sein, mal 5 Minuten alleine auf dem Sofa zu sitzen. Also wichtig ist einfach für mich, dass die Patienten wissen, es gibt diese Optionen und wir gucken jetzt, ob die Lebensphase, wo jemand drin ist, die richtige ist für das, was es eben gibt. Und das muss man eben anpassen. Häufig ist es, muss ich aber sagen, dass auch nicht medikamentöse Maßnahmen sehr gut umgesetzt werden, wenn man versteht, wofür man sie macht und dass es ein bisschen dauert, bis die halt wirken. Das ist nicht, das ist halt, ich sage mal, ist wie Waschbrettbauch im Fitnessstudio. Wenn man heute anfängt zu trainieren, ist der eben nicht nächste Woche da. Ja?
Nee, bei mir nicht.
Bei den meisten nicht, muss man sagen.
Wieder individuell zu betrachten, Markus.
Es ist sehr individuell. Es gibt natürlich auch den 7-Tage-Waschbrettbauch, aber in den allermeisten Fällen ist es eher so 7 Monate, ja, oder so. Also, dass man eben weiß, Therapie ist ein Marathon, ist kein Kurzstreckenlauf, ist nichts, was wir jetzt innerhalb von wenigen Tagen lösen können.
Ich finde das total spannend gerade, weil in auch diesen ganzen Change-Themen und überhaupt, wo Veränderungen stattfinden, dann reden wir über, man redet über Auslöser. Das haben Sie ja quasi auch gerade gesagt. Wenn der Auslöser groß genug ist, dann kommt da ja auch eine Bedeutung da irgendwo hinter. Und demjenigen ist es wichtig. Wenn es demjenigen nicht wichtig ist, dann, ja, dann war ich mal hier in der Sprechstunde und gehe weiter. Aber so wie Sie sagen, wenn man bei Ihnen landet, ist ja im Vorfeld wahrscheinlich schon einiges passiert, mindestens ein Jahr mal. Darf man sich schon damit beschäftigen. Ja. Aber ja, es sind persönliche Change-Themen und ich glaube, finde ich gerade einfach so wichtig, dass wenn eine Bedeutung dabei ist, dann ist man schneller bereit, etwas zu ändern und auch radikaler, als wenn man sagt, ja, eigentlich ist es nicht so schlimm.
Und das ist ja auch in Ordnung. Also ich muss ja sagen, die Migräne macht ja nichts im Gehirn kaputt, die macht nur Lebensqualität kaputt. Und das darf jeder für sich individuell abwägen, wie viel möchte ich investieren, dass es anders wird. Und es ist auch ganz wichtig, selbst wenn man alles richtig macht, heißt das nicht, dass es besser wird. Ja, also das ist keine Garantie, weil viele sagen ja dann, also kriegen ja dann von dem Umfeld so gespiegelt, naja, dann mach halt die Entspannung und dann gehst du halt mal joggen und dann ist das ja weg. Und dann schiebt das wieder dem Betroffenen so die Schuld zu. Mhm. So ist es aber nicht. Ja, man kann Sachen machen, die es verbessern und es wird auch so sein, dass langfristig diese nicht-medikamentösen Sachen etwas verbessern. Aber es kann auch gut sein, dass man trotzdem noch Medikation braucht. Und es kann auch sehr gut sein, dass trotzdem auch noch viel übrig bleibt, ja, was vielleicht im Augenblick nicht behandelbar ist.
Es kann auch super entspannend sein zu wissen, dass das nicht funktioniert. Und dann kann man das von seiner Liste mal abhaken.
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Sie glauben gar nicht, wie viele bei mir in der Sprechstunde sitzen und sich irgendwelche Sachen vorenthalten, weil sie glauben, dass das Auslöser sind. Also es gibt Leute, die Jahrzehnte keine Schokolade gegessen haben. Und heute weiß man, dass Schokolade keine Migräne auslöst, sondern dass der Heißhunger schon ein Symptom der Migräne ist.
Okay.
Also deswegen, ich bin ganz großer Fan zu sagen, probieren Sie es 3 Monate aus. Wenn Sie das Gefühl haben, Kiwis, das ist bei Ihnen das Problem, 3 Monate keine Kiwis, aber wenn Sie merken, es macht nichts, dann essen Sie nach 3 Monaten wieder Kiwis, wenn es Ihnen schmeckt, ja.
Aber wo wir gerade so ein bisschen auch beim Obst sind, aber auch bei der Achtsamkeit, jetzt nochmal eben genau dieses Thema. Empfehlen Sie dann auch Achtsamkeit wie der Shaolin-Mönch? Also ich sag mal so dieses Buch Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are. Diese Achtsamkeit im Moment selbst, den Moment auch auf sich wirken zu lassen. Ist das von Ihnen auch eine aktive Empfehlung? Weil Sie haben ja gesagt, so Meditation oder dann auch mal zur Ruhe kommen, abschalten. Sind das auch so Themen, über die Sie dann sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so, ich meine, das muss jeder von uns irgendwie finden, aber bei der Migräne ist es eben auch wichtig, ein inneres Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Und der Weg dahin ist ja individuell sehr unterschiedlich, ja. Das kann sowas eben wie Achtsamkeit sein. Es gibt aber auch Leute, die mit Achtsamkeit, also wenn ich da mit Achtsamkeit ankäme, da wüssten die überhaupt gar nichts mit anzufangen und dann sind die einfach vielleicht nicht an dem Punkt im Leben, wo das eine Rolle spielt. Aber worüber ich auf jeden Fall spreche, ist eben dieses innere Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung. Und damit können die meisten schon etwas anfangen und die meisten wissen auch, was sozusagen gerade die Themen im Leben sind, die sozusagen da den Sympathikus am Feuern halten. Und dann muss man halt schauen, kann ich Einfluss auf die nehmen oder nicht? Oder muss ich das im Augenblick akzeptieren? Ja, also wenn ich ein Baby zu Hause habe, was ein Schreikind ist, dann werde ich das die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht ändern können. Ja, und dann muss man vielleicht in die Akzeptanz gehen und hoffen, dass wie alles eben immer eine Phase ist. Ja. Und so ist es ja mit manchen anderen Sachen auch. Also man muss eben so ein bisschen gucken, wie komme ich in so ein achtsameres Leben? Aber das ist eben individuell sehr unterschiedlich.
Thema Achtsamkeit würde ich auch meine nächste Fragerichtung ableiten. Jetzt haben wir ja gesagt, Kopfschmerzen sind Volkskrankheit. Wir alle haben regelmäßig Kopfschmerzen. Dennoch hat man ja im Berufsalltag den Eindruck, dass das etwas ist, was man gerne mal sagt, Kopfschmerzen, ja, schön und gut, aber bitte nimm an der Arbeit teil, wirf dir eine Tablette ein, was ja auch ein bisschen das ganze Problem an der Thematik ist. Und jetzt gerade aktuell, viele Leute fragen sich, was ist los mit meiner Arbeit, wie entwickelt sich das alles? Man neigt wieder mehr dazu, erkältet ins Büro zu kommen. Was wäre da Ihre Empfehlung? Also bevor wir die Tablette reinschmeißen und ich mich zur Arbeit quäle, was können wir da tun als Gesellschaft, um das Thema Kopfschmerz wieder ins rechte Licht zu rücken?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man aus dieser Stigmatisierung rauskommt. Weil häufig ist es ja so, dass dann gesagt wird, ja, nimm halt irgendwas ein und komm halt, weil man es auch damit nicht ernst nimmt. Ich glaube durchaus, dass man mit einer leichten Migräneattacke auch gut arbeiten kann. Und das mache ich selber auch. Und da habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich gegen irgendeine Selbstfürsorge verstoße, sondern dass es einfach auch gehen kann, ja, so wie man vielleicht mit einer leichten Erkältung auch arbeiten kann, ja. Aber dass man eben nicht Leute zwingt, über ihre normalen Grenzen eben hinauszugehen. Wenn jemand eben wirklich nicht arbeiten kann, soll der nicht kommen, nur weil das erwartet wird oder weil es eben nicht ernst genommen wird. Ich glaube ehrlicherweise, also wird ja immer so gesagt, ja, da benutzen die Leute Migräne als Ausrede. Ich glaube, dass heutzutage niemand Migräne als Ausrede benutzt. Es gibt ja kaum irgendwas Unangenehmeres, als zu sagen, man hat Migräne und da wird ja dann sofort mit einem Shitstorm reagiert. Und da wird gesagt, das ist doch gar keine richtige Erkrankung und überhaupt und Psycho und ich weiß nicht was. Das heißt, das benutzt ja aus meiner Sicht kaum jemand als eine Ausrede, sondern wenn man das sagt, hat man das und steht vielleicht dazu. Und das finde ich auch gut, dass man nicht dann einfach sagt, man hat Magen-Darm, weil da sagt niemand was, wenn man damit zu Hause bleibt, ja. Sondern dass wir eben rauskommen aus dieser Stigmatisierungsecke, uns einfach ernst nehmen und Menschen eben zutrauen, so wie ich das bei der Erkältung eben auch sehen würde, dass sie das für sich entscheiden können, ob sie arbeiten gehen können oder nicht, ja. Ich würde da gar keine Vorgabe sozusagen wollen, sondern ich kann auch gar keine Regel aufstellen, du kannst so arbeiten gehen oder nicht, sondern das kann ja jemand nur für sich alleine, für sich in dieser Situation jetzt entscheiden, geht das oder geht das nicht. Ja? Mhm. Und ich glaube, da müssen wir hin.
Das finde ich einen super Punkt an der Stelle und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, Sie haben ja so den Begriff Medizin auf Augenhöhe auch immer mal verwendet, ne? Und das ist ja auch ein Thema, was wir ja hier auch oft beim Thema Leadership haben, dieses Führen auf Augenhöhe. Wenn man mal schaut, gerade Sie als Ärztin gehen da ja mit vielen Menschen dann auch in Krisennotsituationen da um. Wo würden Sie sagen, können Führungskräfte, Manager in Unternehmen von den Ärzten was lernen? Was wäre eine gute Eigenschaft oder eine Vorgehensweise, die ein Manager von den Ärzten übernehmen sollte?
Bezüglich Führung oder bezüglich jetzt Migräne?
Bezüglich Umgang mit Menschen in Krisensituationen, also sei es jetzt Kopfschmerz oder Veränderung.
Ja, also klar. Oder generell, ja. Also ich glaube erstmal ernst nehmen und sprechen. Also ich glaube immer, das Schlechteste, was man machen kann, ist, dass man sich die Situation auch als Arbeitgeber oder Leitungsfunktion von außen anguckt und sich ein Bild macht, ohne genau zu wissen, was los ist. Ja, also das gibt's ja immer wieder, kenne ich ja hier aus dem Unternehmen auch. Dann fehlen Menschen ganz häufig und dann wird schon diskutiert, ob jemand den Job überhaupt machen kann in dem Zustand und so weiter, ohne einmal das Gespräch zu suchen, was überhaupt los ist. Und auch mal drüber zu reden, was können wir denn anbieten, dass es besser wird, ja? Weil häufig ist es ja schon so, dass man vielleicht das Arbeitszeitmodell ändern kann oder dass man den Arbeitsplatz ändern kann, dass vielleicht ein Büro alleine die Situation schon erheblich erleichtern könnte oder eine Homeoffice-Variante oder so. Ich glaube, dass häufig zu wenig gesprochen wird und dann wird das Ganze so emotional. Und es ist schon so viel sozusagen im Kopf durchgegangen worden, was jetzt hier alles schlecht gelaufen ist, dass man schon dann in so einer Krise aufeinander trifft, anstatt frühzeitig zu sprechen und zu fragen, was können wir denn Positives verändern? Nicht, wie schaffen wir es, dass Sie jetzt jeden Tag wieder da sind, sondern was können wir denn machen, um bei Ihnen jetzt die Situation zu verbessern?
Ja, super, danke. Das ist genau der Punkt, Kommunikation. Wir sind überall bei dem Thema Kommunikation, müssen miteinander sprechen, ja. Offenheit haben, Transparenz schaffen, nur dann kommen wir irgendwie weiter. Sonst ist man ja schnell bei dem Thema hier, das ist ja glaube ich in der Medizin auch so, Confirmation Bias, da hat man irgendwo eine Einstellung, das ist ja das, was sie sagt, man spricht nicht darüber, man hat irgendwie ein Bild und dann denkt man, das ist so.
Ja.
So, und das ist, begegnet uns immer wieder bei den unterschiedlichen Themen, über die wir sprechen. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ja.
Und weniger Interpretation vielleicht.
Ja, absolut.
Das Gehirn der Lückenfüller so ungefähr, damit er sich die Situation so schön zurecht macht, damit man mit der vielleicht mit einer passenden Lösung schon in ein Gespräch geht.
Absolut, ja. Aber ich meine, das ist auch, also ich habe ja auch schon sozusagen vor Arbeitgebern, vor Unternehmen Vorträge gehalten, einfach Arbeitgeber, die einfach gemerkt haben, okay, Migräne ist bei uns im Unternehmen ein Thema. Wir laden einfach mal einen Speaker ein, um einen Vortrag zu machen. Was gibt's denn für Möglichkeiten, ja, dass die eigenen Mitarbeiter besser informiert sind, einfach Angebote zu schaffen, dass sie medizinisch einfach besser versorgt sind und das nicht einfach so laufen zu lassen und zu hoffen, dass jeder individuell, dass sich da schon irgendwie eine Lösung ergibt.
Selbst wenn man nicht selbst betroffen ist, dann trotzdem ein Verständnis dafür zu haben, für die Menschen, die es betrifft und die da ein Thema mit haben und dann kann man auch sich mit einer ganz anderen Offenheit treffen, so wie Sie sagen, dann muss das nicht direkt Krise trifft auf Krise, einfach nur, weil zwei Brillen aufgesetzt worden sind und man unterschiedlich, der eine guckt aus Arbeitgebersicht, der andere aus Arbeitnehmersicht und schon haben wir einen Konflikt geschaffen, der gar nicht sein müsste.
Ja, absolut.
Aber es ist ja auch irgendwo so ein bisschen dann auch die Aufklärung, ne? Also, wenn ich jetzt mal die Arbeitgeberseite einnehme, wenn ich weiß, dass ich durch Beleuchtung und das Schaffen von Räumen und Schallschutz einfach dies vermeiden kann. Und oftmals würde man jetzt sagen, okay, man beachtet einmal den Arbeitsschutz, ein Arbeitsplatz muss so und so viel Lux ausgeleuchtet sein. Aber er darf auch anders genutzt werden. Er darf auch gedimmt werden und angepasst werden. Ja. Und das dann schon in der Arbeitsvorbereitung zu nehmen, sagen wir, wir haben ja dann nicht hier den Coworking Space auf der Fläche mit 100 Mann und du kriegst ein paar AirPods mit Noise Cancelling.
Genau.
Ja, das Auge ist aber nicht abgeschaltet. Ja, dann machst du die Trennwand hoch. Ja, dann sind die Gerüche noch da. Dann ist das auch wieder eine Work-Life-Hygiene. Da kommt der Kollege mit seinem Baccalaureat Rouge um die Ecke und man ist sehr geruchsempfindlich. Ich habe eine Kollegin, die hat ein sehr feines Näschen und da kriegt die Kopfschmerzen von. Und das glaube ich der tatsächlich auch, weil ich habe auch so ein Parfüm. Meine Frau sagt das auch.
Ja, das ist ja auch eine klassische Migräne, ne? Und das macht natürlich sofort ein Problem, was man sehr leicht beheben könnte. Ja, und dann wäre es für alle ja besser.
Wenn wir nochmal so auf dieses Beheben gehen, ein Stück weit in die Zukunft gucken, das fände ich spannend. Und hier bringe ich einen Begriff rein, den wir auch oft bei uns im Podcast schon hatten. KI, die künstliche Intelligenz. Das ist ja in vielen Bereichen ein Heilmittel oder man denkt, damit wird alles einfacher. In der Energiebranche gibt es KI-Tools, die da aus dem Boden sprießen. Sie setzen ja KI, glaube ich, auch in der Migräneforschung ein, ne? Jetzt würde mich mal interessieren, wird KI uns da helfen, den Stress zu reduzieren, dadurch letztendlich auch zu einem besseren Umgang mit Migräne zu kommen? Gibt es vielleicht Warn-Apps irgendwann, die sagen, pass auf bei dir im Gehirn, ob das jetzt mit einem Chip sein muss, den man sich implantiert oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber kann es auch so Warn-Apps geben nach dem Motto, pass auf, da kommt was, um über die Technologisierung letztendlich den Brummschädel zu vermeiden. Vielleicht geben Sie uns da mal einen Einblick in KI in der Medizin und in der Migräneforschung.
Ja, also ich glaube, für das Verständnis der Migräne wird KI sicherlich viel beitragen, weil man einfach über Prädiktion und so ganz viel noch mehr Daten verarbeiten kann, mehr rechnen kann. Für den individuellen Gebrauch glaube ich gar nicht, dass es so abgehoben sein muss, ja, sondern dass es da wieder um ganz einfache Sachen geht. Nämlich, man darf das nicht vergessen, der Mensch ist nicht wie so ein Auto, was man einfach nur betankt und man braucht einfach irgendwie eine Tankanzeige und wenn die runtergeht, dann betanke ich eben nach, sondern das ist viel, viel komplexer. Und das wird nicht so funktionieren, dass jemand einem von außen irgendwie den roten Button zeigt und dann muss man irgendwas machen, sondern das, was man braucht, das weiß jeder heutzutage auch schon. Ja, wir brauchen Pausen, wir brauchen klare Regelungen, wann die Arbeit zu Ende ist. Wir brauchen eine Form der Entspannung, um runterzukommen. Und dafür brauchen wir gar keine KI. Das weiß man jetzt schon. Und man kann es natürlich nicer verpacken. Und dann wird einem einfach um 15.43 Uhr gezeigt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Aber man kann auch einfach um 15.30 Uhr die Pause machen. Ja. Also ich würde es gar nicht so abgehoben machen, weil dann muss man wieder auf irgendwas warten. Sondern man braucht Rückzugsräume, man braucht ein schönes Licht. Man darf nicht ständig gestört werden. Man muss sich Pausen gönnen. Es muss eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit geben. Also Sachen, die sehr einfach umzusetzen sind oder auch nicht, ja, aber für die man gar nicht jetzt eine abgefahrene KI braucht.
Super, ja, danke.
Ich habe das heute Morgen in ChatGPT reingeschrieben, gesagt, wie komme ich schnellstmöglich in eine Sprechstunde? Haben Sie einen Podcast, wurde ich dann gefragt. Da habe ich gesagt, ja.
Und das stimmt, ja, weil so ist der Zugang natürlich da. Ja. Und da würde ich Ihnen das anbieten, Ihnen zu helfen.
Aber ich finde es einen spannenden Punkt mit wieder die Einfachheit reinbringen, nicht die Dinge zu verkomplizieren, wo es nicht notwendig ist. Das kann man anders regeln, so gut manche Dinge mit KI sind. Irgendwo gibt es da auch wieder Grenzen.
Total. Ich meine, man muss halt so sagen, was ist entspannend? Entspannend ist ein Waldspaziergang. Das ist so, weil diese Grüntöne und so, das ist etwas, was nicht stresst, was einen runterholt, was... So, das ist total einfach, ja. Das kann auch jeder irgendwie in seinem Maße irgendwie machen. Dafür braucht man nicht ein umfangreiches Entspannungsprogramm. Man kann es immer besser machen, ja, und noch die 2.0-Version. Aber es gibt eine 1.0-Version, die schon ziemlich gut ist, wenn man es schafft, sie umzusetzen.
Super, also das ist echt schon auch ein toller Tipp.
den man da mitnehmen sollte, ein Takeaway. Ich glaube, da haben wir hier schon auch einige gehabt. Ich eröffne mal so langsam die Schlussrunde vielleicht. Frage an die Kollegen. Was gibt's von eurer Seite noch für Fragen, die wir noch nicht gestellt haben? Aber Frau Hollely, das geht natürlich dann auch in Ihre Richtung. Vielleicht auch so nach dem Motto, welche Frage hätten Sie denn erwartet, die wir nicht gestellt haben? Also insofern steigen wir doch gerne mal in die Runde ein.
Ja, also mir wäre es nochmal wichtig, dass man wirklich die Migräne erkennt, weil das ist wirklich der ganz wichtige Punkt. Also zum Beispiel dieses morgendliche Erwachen, fast immer eine Migräne. Nackenschmerzen, sehr, sehr häufig eine Migräne. Das, was man für eine chronische Sinusitis, Nasennebenhöhlenentzündung hält, sehr häufig eine Migräne. Das, was Kinder erzählen, regelmäßige Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, sehr häufig eine Migräne. Und Migräne kann häufig auch nur ein Schwindel sein, das wissen viele auch nicht. Und deswegen, die Basis ist, dass es richtig diagnostiziert wird. Und deswegen ist mir das mit der Diagnose sehr wichtig, weil sonst gibt es keine richtige Therapie.
Super, ja. Ich würde direkt weitermachen. Ich hätte jetzt Frau Hollely nach so mal nach, ich nenne es jetzt mal overrated, underrated, Kaffee.
Kaffee hilft. Also ein starker Kaffee kann Migräne auch durchbrechen. Zu viel Kaffee macht aber selbst Migräne. Also man sollte nicht mehr als 4 Tassen Kaffee pro Tag. Und häufig ist das am Wochenende zum Beispiel ein Problem, wenn man unter der Woche sehr viel Kaffee im Büro trinkt, am Wochenende dann irgendwie erst den ersten um 12 oder weniger und so weiter, dann macht das einen Koffeinentzugskopfschmerz.
Gleichzusetzen auch bei Tee, also mit Tein statt Koffein?
Da kriegt man es wahrscheinlich nicht in der gleichen Menge hin. Da ist der Effekt sicherlich nicht so stark, ja.
Dann hatten wir darüber geschrieben, overrated oder underrated, Medienpausen. Wahrscheinlich ganz, ganz weit oben.
Ja, die sind schon gut, ne? Mhm. Häufig sitzen ja dann so Eltern mit ihren Kindern da und dann sagen die so, jetzt sagen Sie meinem Kind, dass es das Handy nicht mehr benutzen darf. Und dann denke ich so, okay, bislang ist das Gespräch ganz gut gelaufen, jetzt wird es ganz schrecklich. Es ist ja vollkommen Quatsch, jetzt vollkommen darauf verzichten zu wollen. Mhm. Aber es hilft natürlich, wenn man sich nicht so vollkommen zudröhnt. Und gerade wenn man merkt, oh, ich bin schon ein bisschen lichtempfindlich oder heute ist ein schwieriger Tag, dann nicht noch irgendwelche schnell geschnittenen Sachen oder die ganze Zeit irgend so ein Flimmern laufen lassen. Also sicherlich begrenzen, aber nicht auf null.
Mhm. Ab wann würden Sie unseren Zuhörern empfehlen, meldet euch mal beim Arzt und dann in der nächsten Stufe vielleicht sogar, also beim Hausarzt, und ab wann sollte man wirklich nochmal das Level zu Ihnen, also nochmal auf ein professionelleres eben, ab wann sollte ich mich darum mal kümmern? So frühe Anzeichen gibt es ja anscheinend, ne? Nasennebenhöhlen, Nackenschmerzen, das sind ja alles Themen, wo ich gesagt hätte, das ist alles, aber keine Migräne. Ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, aber für mich war das keine Migräne bis gerade eben.
Also wenn's Leidensdruck macht. Also wenn man in irgendeiner Form irgendwie merkt, das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, was mich beeinträchtigt im Alltag, wo ich irgendwie denke, das stört mich einfach, das macht mein Leben schlechter. Und dann muss man sagen, viele Hausärzte, Hausärztinnen können das schon sehr, sehr gut behandeln. Das muss nicht immer irgendwie das Zentrum sein. Wichtig ist nur, wenn man eben beim Primärversorger nicht weiterkommt, dass man dann den nächsten Schritt einfach geht und nochmal zum Spezialisten geht und es nicht einfach sich so abspeisen lässt. So, also ich hatte heute wieder eine Patientin, 63 Jahre alt, seit 40 Jahren Migräne, und die Hausärztin hatte immer gesagt, ich habe auch Migräne, nehmen Sie Paracetamol. 16 Tage Migräne im Monat, ja. Unternehmensberaterin, also jemand, der im Leben steht, ne? Also irgendwie auch nicht jemand, der sich normalerweise wahrscheinlich abspeisen lässt. Mhm. Und jetzt hat sie eine neue Hausärztin, die irgendwie 30 ist, die hat zu ihr gesagt, da kann man was gegen machen. Sie können da einfach auch, also dass man eben nicht dieses so, naja, ertragen Sie es einfach, das habe ich auch und dann geht das schon wieder weg, sondern es gibt heutzutage einfach gute Sachen, die man machen kann.
Mhm. Und abschließend hätte ich jetzt noch gefragt, wenn ich ein Schmerzmittelchen nehmen muss, Ibuprofen oder Paracetamol? Gibt es da eine Empfehlung?
Also das, was besser hilft, muss man sagen. Also das scheint wirklich genetisch unterschiedlich zu sein, wie gut man darauf reagiert. Oh, okay. Grundsätzlich wäre es so, dass die Datenlage mehr für Ibuprofen spricht. Aber vielen hilft das Paracetamol auch extrem gut und besser als Ibuprofen. Es ist so, dass das Ibuprofen häufig mehr Nebenwirkungen macht bezüglich des Magens. Mhm. Das spielt keine Rolle, wenn man es zweimal im Monat einnimmt, dann ist es egal. Aber wenn man es häufiger einnimmt, macht das schon relevante Nebenwirkungen.
Dankeschön. Ganz, ganz toller Podcast heute. Danke. Niklas, gerne du.
Ja, du hast mir quasi meine Frage ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte jetzt nochmal eine Klarheitsfrage gestellt im Sinne von, wenn jemand Anzeichen dafür hat, sollte die Person das ernst nehmen und sich da quasi Unterstützung suchen?
Ja, also wofür ich immer plädiere, ist, sich selber ernst zu nehmen. Also wenn es einen belastet, dann nicht einfach nur so ein Pflästerchen drüber kleben und immer wieder Neues drüber kleben, sondern dann versuchen auch eine Lösung dazu für zu finden, weil es geht wirklich für viele, also nicht für alle, das wäre immer ein Heilsversprechen, weil ich nicht machen kann, aber man kann wirklich sehr vielen extrem gut helfen.
Ich hätte jetzt noch mal zum Abschluss so eine persönliche Frage an Sie. Und zwar geht das, wir haben zwar gesagt, wir brauchen Medienpausen, aber es geht so ein bisschen über Medien. Haben Sie eine Lieblingsmusik, die Sie sich anhören, um zur Ruhe zu kommen? Oder vielleicht die, wo man sagen kann, da ist, keine Ahnung, aufgrund der Schwingungen der Instrumente, dass das eine gute Wirkung auf die Migräne hat? Gibt es sowas? Haben Sie sowas?
Ich glaube nicht, dass es so eine richtige Migräne-Musik gibt. Also ja, ich habe Sachen natürlich, die ich gerne höre, die aber gar nichts mit Migräne an sich zu tun haben. Ich glaube, auch da ist es wichtig, da kann man gar niemandem anders einen Ratschlag geben, sondern man muss schauen, was man da selber gerne hört. Es gibt zum Beispiel viele, die bei Migräne gerne ein Hörspiel hören, weil es sie ablenkt. Also gar nicht so die Musik, sondern ein Hörspiel, ja. Wahrscheinlich ist sowas wie irgendwie Richard Wagner nicht das Richtige, weil das der hat ja sogar seine eigene Migräneattacke vertont, ja. Also deswegen ist das wahrscheinlich nicht so das Richtige. Aber viele mögen auch einfach die Ablenkung, wenn dann jemand spricht oder einen Podcast hören oder sowas, ja. Also da würde ich wirklich ganz individuell schauen, was gut hilft. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich mag da gar keine Musik, wenn ich habe selber Migräne und ich mag es da lieber ruhig und dass da gar nicht so viel Input kommt von außen, sondern dass einfach mal nichts kommt.
Super. Ja, schönen Dank dafür. Das ist letztendlich ja, wenn man so will, zwischen den Zeilen durchaus auch eine Empfehlung fürs Podcast hören gewesen, dann ne, im Falle der Migräne bei dem einen oder anderen Patienten, der einen oder anderen Patientin, mag das ja auch helfen. Ich würde sogar auch sagen, wir hatten heute dank Ihnen hier eine ordentliche Portion Aspirin für die Ohren dabei. Also da haben wir, glaube ich, schon sehr gut auch viele Aspekte beleuchtet. Ich bin da sehr dankbar für, dass Sie uns so offen auch Rede und Antwort gestanden haben. Und wir haben jetzt hier gerade unseren jüngsten Mitmoderator dabei auf dem Arm. Das ist ja toll. Also wir haben unseren Nachwuchs auch gesichert. Ich nehme mit hier von unserem Gespräch, dass man, wenn man wandeln will, tatsächlich auch auf sein Gehirn Rücksicht nehmen muss. Alles andere wäre da fatal, ne? Denn ohne da diese Masse im Kopf, da gelingt der beste Wandel nicht. Meinerseits ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Hollely, für das tolle Gespräch. Und ich gebe gerne nochmal ab an die Co-Moderatoren.
Ja, auch ein großes Dankeschön. Sehr aufschlussreich. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es sehr zu differenzieren ist. Dass es nicht nur Kopfschmerzen sind oder so, sondern dass man da auch einfach detaillierter drauf schauen kann und sollte, vor allen Dingen, weil es einfach an vielen Stellen schon mal ein Indiz sein kann, wo man hinschauen kann. Sei es jetzt Nackenschmerzen, Ohrenschmerzen, Nasennebenhöhlen. Das fand ich sehr interessant und natürlich auch immer mal wieder der Bezug zu Veränderungsthemen. Und wir haben mit Menschen zu tun. Und deswegen gibt es da einfach immer Veränderungen und immer Themen, die man besprechen kann. Und somit ein ganz tolles Thema. Vielen Dank. Thomas.
Ich würde abschließend jetzt sagen, wenn die Zuhörer unter solchen Schmerzen leiden und merken, ich finde mich da wieder, was Frau Hollely da gerade gesagt hat, sucht euch Hilfe, geht zu eurem Arzt, klärt das ab. Frau Hollely, wir werden Ihre Themen alle in die Shownotes packen. Meldet euch da. Also Hilfe ist da. Und nur weil es eine Volkskrankheit ist, heißt es nicht, dass wir darüber nicht sprechen sollten. Das wäre mein Abschluss. Und das letzte Wort hat natürlich unser Gast.
Ja, es hat mich sehr gefreut, dass das Thema heute hier teilen zu können. Ich finde es total wichtig, dass man drüber spricht, gerade weil es eine Volkskrankheit ist und gerade weil man so viel dafür oder dagegen auch tun kann.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.
Damit endet die heutige Vorstellung des Transformationstheaters, dem Business-Podcast, der Buzzwords von der Bühne holt und echtes Change-Handwerk zeigt.